für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Stefan Siller.
Wie immer sonntags von 10 bis 12. Über Menschen, die vor Krieg und Terror fliehen, vor allem aus Syrien und dem Irak, haben die SWR-Kolleginnen Katharina Thoms und Sandra Müller in einer Langzeitreportage und in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim berichtet. Sie waren in der Landeserstaufnahmestelle in Meßstetten, die platzt aus allen Nähten. Und dazu gibt es Gerüchte, die NPD wolle dort ihre baden-württembergische Zentrale aufmachen.
Das Gerücht gibt es schon seit einigen Monaten und in dieser Woche soll es einen Termin beim Notar geben, dem angeblich dieser Kauf über die Bühne geht. Ob dieser Termin stimmt, ist allerdings unklar.
Es handelt sich um die Gaststätte Waldhorn und zu lesen war, das Ganze soll eine 500.000 Euro kosten.
Das ist eine Zahl, die im Umlauf ist. Angeblich hat die NPD so viel schon geboten. Der Verkehrswert der Gaststätte wird aber auf nur gut 100.000 geschätzt. Und man ist eben nicht sicher, das wäre ja nicht das erste Mal, ob nicht die NPD da nur ins Spiel gebracht wurde, um den Preis für die Gaststätte nach oben zu treiben. Und das ist eben alles so ein bisschen unklar.
Die Wochenzeitschrift Kontext zitiert einen hochrangigen NPD-Funktionär, der sagt, da würde man genug Leute unterbringen und dahinter sei eine schöne Rasenfläche, wo man auch das ein oder andere Sommerfest feiern könne.
Also die Gegebenheiten sind so, das stimmt und das hat er auf Facebook so geschrieben, der NPD-Funktionär. Bleibt trotzdem die Frage, ist es wirklich so oder ist das nur das Spiel, um für den Gastwirt quasi den Preis nach oben zu treiben? Es gibt ja immer die These, die NPD würde Gastwirte da so unterstützen und dann quasi den Mehrwert, der dadurch erlöst wird, mit dem Gastwirt sich teilen. So kommt die NPD an Geld und der Gastwirt auch an mehr Geld.
Ja, abgesehen davon, ob das jetzt nun alles stimmt oder nicht, können wir nicht beurteilen oder in jedem Fall nicht entscheiden von hier aus. Hat die NPD, haben die rechtsradikalen Versuche unternommen, Katharina, in Meßstetten Verständnis zu kreieren und Fuß zu fassen?
Also es gab immer mal wieder auch so Verteilaktionen in Meßstetten, aber das war, glaube ich, sehr, sehr übersichtlich, was da an Resonanz kam.
Es gab ganz am Anfang eine Facebook-Seite gegen das Asylbewerberheim in Meßstetten, die relativ schnell viele gefällt mir, Likes hatte und Klicks hatte. Die ist inzwischen aber eingeschlafen. Man hat damals schon vermuten können, dass das keine rein lokale Aktion war, sondern dass da eben, wie das auch anderswo üblich ist, bundesweite Rechtsradikale versucht haben, da eine Plattform zu schaffen und das da zu bündeln. Inzwischen ist die Seite eigentlich tot.
Also wenn man da offenkundig von NPD-Seite in Meßstetten keinen Erfolg hat, liegt das auch daran, dass das ein sehr pietistisch geprägtes Milieu ist, ein Stück weit?
Das ist ganz schwer, jetzt da einen Grund dafür zu finden. Aber es ist schon so, dass wir das beobachten, dass zwar viele in Meßstetten unangenehm berührt sind, weil sich ihr Lebensgefühl verändert hat, weil die Kleinstadt nicht mehr so ist, wie sie kannten, so beschaulich. Aber es ist schon eher so, dass man die konkreten Veränderungen kritisiert. Eben, es ist eben nicht mehr so beschaulich. Wirklich fremdenfeindliche Sprüche hört man offen wenig. Ich glaube eben schon auch, weil das in Meßstetten nicht opportun ist und man sich nicht hinstellt und sagt, alle doof, müssen alle weg. So sind die Meßstädter auch nicht. Also man müsste schon lange und dringend im Bundesamt für Migration mehr Menschen haben, die Anträge aufnehmen, bearbeiten und schneller entscheiden. Dann würde sich auch all die andere Diskussion, die ich für eine Scheindiskussion halte, erledigen. Soll man Taschengeld oder Sachmittel ausgeben oder was weiß ich. Es geht darum, klar zu entscheiden.
Ja, das ist aber keine neue Diskussion.
Nein, gar nicht.
Die Politiker kennen die Probleme seit langem, ob nun in den Bundesländern oder auch die Große Koalition in Berlin. Gleichwohl passiert offenkundig nichts oder passiert etwas und wir kriegen es noch nicht mit.
Es passiert etwas, es werden ja auch mehr Menschen eingestellt, aber es reicht halt nicht. Es reicht einfach nicht im Moment. Die Menschen, die Asylanträge bearbeiten, die kommen nicht hinterher.
Abgesehen von dieser Geschichte, dass die Verfahren zu lang dauern, was ist aus eurer Sicht das nächste Hauptproblem, das man lösen müsste, wenn man die Situation verbessern will?
Im Grunde kann man von Meßstetten schon viel lernen. Dort wird viel gut gemacht, nämlich dass man ganz konkret die kleinen Probleme angeht, ganz konkret. Es gibt dort einen Streetworker, an den man sich wenden kann, der konkret erkennt, okay, wo ist das Problem? Wo fällt Müll an? Wo stört, ist das Zusammenleben gestört zwischen den Flüchtlingen und den Einheimischen? Und dann wird ganz kleinteilig nachgedacht, was kann man tun? Und das beugt Fremdenfeindlichkeit vor, weil man dann nicht sagen kann, es sind die Flüchtlinge, die sich daneben benehmen, es sind die müssen alle weg, sondern es geht darum, okay, an der Ecke stimmt was nicht, da muss ein Mülleimer hin, da muss ein Toilettenwagen hin. So banal es klingt, das ist der Weg.
Kann es sein, Katharina, dass wir möglicherweise die Probleme, die es natürlich gibt und die ich auch nicht verniedlichen möchte, dass wir die zu sehr in den Mittelpunkt rücken und das, was es an Solidarität und Hilfsbereitschaft gerade auch in diesem Deutschland gibt, zu wenig thematisieren und zu wenig würdigen?
Das kann man gar nicht oft genug thematisieren und würdigen. Das ist absolut richtig. Denn wir müssen sehen, Messstätten, da gibt es um die 100 Ehrenamtliche und zwar seit einem Jahr und zwar ungebrochen, auch in den schwierigen Situationen. Nach wie vor kommen da 100 Menschen hin und die haben ganz positive Erfahrungen. Die sind total begeistert, die nehmen da ganz viel mit und das ist eben in ganz Deutschland so. Wir hatten noch nie so viele Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit in Deutschland wie heute und man muss diese Menschen unterstützen. Man darf sie nicht überfordern. Die können nicht die Probleme lösen, aber die helfen, die wollen helfen und da muss man sie unterstützen.
Das heißt, Sandra, es gibt durchaus sowas wie eine Willkommenskultur in Deutschland?
Ich würde sagen, unbedingt ja. Und wenn man Umfragen liest, in denen sich über die Hälfte der Deutschen vorstellen kann, dass wir noch mehr Flüchtlinge aufnehmen können, dann ist das eigentlich der Punkt, auf den ich abheben will. Und nicht immer die Krakeler und die bösen Kommentare, die Fremdenfeindlichen in Facebook und sonst wo, die sich da äußern. Man muss die Leute ernst nehmen und sagen ja.
Leute der Woche jetzt mit Dr. Rüdiger Herr. Der ist Chirurg, verdient sein Geld in Praxen in Rastatt und Baden-Baden. Seine Urlaube verbringt er seit über 20 Jahren in Afrika. Dort operiert er unentgeltlich Menschen, die keine ärztliche Versorgung haben oder sie sich einfach nicht leisten können. Er arbeitet im Team von Interplast Germany.
In erster Linie sind wir plastische und Wiederherstellungschirurgen und Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgen, teilweise auch in Anlehnung mit Kinderchirurgen, Urologen, Gynäkologen, orthopädischen Chirurgen und Augenärzten. Aber das ursprüngliche Fachgebiet ist die plastische Wiederherstellungschirurgie, vornehmlich Verbrennungschirurgie. Verbrennung akut, aber auch die furchtbaren Folgen wie Verbrennungskontrakturen. Alle Arten von Entstellungen, Missbildungen an der Hand, im Gesicht, Lippenkiefer, Gaumenspalten und sämtliche Arten von Weichteiltumoren, teilweise auch wirklich monströser Art.
Sie sprechen so viel von Verbrennungen, das muss man erklären. Das liegt daran,
kann
dass
ich Ihnen offene
Feuer gemacht
werden. Ja, das Problem ist eine mangelnde Elektrifizierung in diesen Ländern. Es wird am offenen Feuer gekocht und ganz schnell fliegt heißes Wasser, ein Teetopf oder ein Kochtopf um und die Kinder, zack. Ja, passiert aber auch, dass Leute bei epileptischen Anfällen in Kochschüsseln reinfallen. Und also furchtbare Geschichten, das darf man hier gar nicht weiter ausführen. Das ist nicht gut zu vermitteln. Da kräuseln sich einem wirklich die Haare, was da alles an furchtbaren Verbrennungen passiert. Ansonsten, muss man sagen, das ist wirklich das sind Armutsfolgen und Armutskrankheiten. Die könnte man durch verschiedene Dinge, infrastrukturelle Maßnahmen verändern. Zum Beispiel Solarstrom einführen, bessere Elektrifizierung und. Also, wissen Sie, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber die Chinesen sind sehr aktiv in Tansania, kaufen Ländereien auf, um entsprechend Nahrungsmittel anzubauen.
Aber für sich anzubauen und nicht
für die einheimische Bevölkerung. Ja, normale gewachsene landwirtschaftliche Strukturen werden zerstört. Wir Deutschen haben so einen guten Ruf in Tansania. Wir müssten unsere Präsenz eigentlich verstärken. Ja, wir haben im Augenblick, das Thema ist hochaktuell, es kommen Flüchtlinge ins Land, wir wissen nicht wohin. Ja, aber wir müssen noch einen Schritt weiter denken. Wir müssen in die Länder und müssen dort vor Ort etwas bewirken. Wenn die Menschen in den Ländern wieder Hoffnung schöpfen, dann marschieren die Füße nicht so leicht ins gelobte Land nach Europa. Niemand verlässt gern seine freundschaftlichen oder familiären Strukturen gern. Die haben so einen engen familiären Zusammenhalt in diesen Ländern. Ja, da muss die Not und die Hoffnungslosigkeit schon sehr, sehr groß sein, um diesen mühseligen Weg auf sich zu nehmen. Und da sind wir gefragt. Wir müssen in die Länder und müssen dort Strukturen schaffen. Es ist ja nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, aber die wissen, wir kommen nächstes Jahr im August wieder. Die ersten zwei Wochen ist Interplast, sind die German Doctors wieder da.
Interplast finanziert sich ausschließlich über Spenden. Die Ärzte und Schwestern arbeiten ehrenamtlich. Eine Spendenkontonummer finden Sie unter swr1.de. Leute mit Rüdiger Herr. Jessica Dörr war am Montag zu Gast in Leute bei Wolfgang Heim. Sie betreibt ein kleines Schneideratelier in Kandern. Zuvor hat sie jahrelang als Managerin in der Bekleidungsindustrie gearbeitet. Die katastrophalen Arbeitsbedingungen, die Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter haben sie dazu gebracht, diesen Job aufzugeben.
Ich habe von meinen Firmen in Deutschland Preise vorgegeben, musste vor Ort diese Preise halten. Ich musste diese Preise schauen, dass ich sie noch ein bisschen drücken kann. Ich war so dieses Bindeglied zwischen dem Produzenten vor Ort, also im Ausland, und meiner Firma in Deutschland.
Und Sie wussten, wenn Sie den Produzenten immer weiter drücken, kann der seine eh schon niedrigen Löhne irgendwann gar nicht mehr bezahlen?
Ich wusste es. Also ich hatte das schöne Glück am Anfang, in einer Firma in Bayern zu arbeiten, wo man noch eigentlich mit dem Chef dann Rücksprache halten konnte und gesagt hat, so, ich kann nicht mehr weiter runtergehen, das kann ich nicht mehr vertreten. Und da wurde auch dann immer wieder eingelenkt. Das war aber auch ein kleiner Familienbetrieb.
Wo in Osteuropa war es am schlimmsten?
Wo ich es am schlimmsten empfand, ich fand es ganz schlimm in Rumänien.
Da waren Sie um die Jahrtausendwende,
glaube ich. Da war ich in Timișoara gewesen. Rumänien war eigentlich, denke ich, schon politisch ziemlich zerstört, die Leute. Das hat man schon im Straßenbild gesehen. Und die Produktionen waren ziemlich runtergekommen. Arbeitsplätze waren eng aufeinandergestellt. Luft zum Atmen gab es so oder so nicht, weil es ist Textil- oder Bekleidungsindustrie, erzeugt wahnsinnig viel Feinstaub beim Nähen. Mhm. Also es waren schon heftige Bedingungen.
Gab es da Schutzvorkehrungen?
Nee. Wenn wurde das Fenster ansprechen? Aufgemacht. Aber es gab keine Abzüge, Lüftungen oder solche Dinge, die gab es einfach nicht.
Brandschutz? Irgendwas
Hab
in der Art?
Habe ich nichts gesehen, so wie bei uns ist. Ja. Ist ja eine Illusion, das zu sehen dort vor Ort.
Hatten die einen 8-Stunden-Tag mit entsprechenden Pausen?
Nein, auch nicht. Also es wurde durchgearbeitet. Ja. Es wurde, wenn Fehler gemacht worden sind, mussten sie die Fehler kostenfrei selber revidieren. Mhm. Da habe ich selber dann zum Teil mitgearbeitet, weil ich mich einfach geschämt habe. Fehler können passieren und du kannst nicht einfach jemandem Geld abziehen.
Und der Verdienst dieser Leute, wobei ich vermute, die allermeisten sind oder waren Frauen, die da gearbeitet haben?
Die allermeisten sind Frauen, obwohl in der Bekleidungsindustrie die Arbeit des Büglers überwiegend von Männern gemacht wird, ist auch der höchstbezahlte Job in der Bekleidung, weil das auch der anstrengendste Job ist in der Bekleidung. Da sitzen überwiegend Männer. Mhm. In der Türkei habe ich auch sehr viele Männer nähen sehen, aber sonst eigentlich überwiegend Frauen, die konfektionieren.
Und diese ganzen Leute in ihren jeweiligen Ländern, verdienen die da mehr als der Schnitt oder
nein,
nicht?
Also ich weiß, dass es in der Slowakei damals war der Monatslohn um die 130 D-Mark gewesen. Das war eben um die Jahrhundertwende. In der Türkei lag er noch weiter unten zu der Zeit um die 80 D-Mark.
Hatten die irgendwelche gewerkschaftlichen Rechte?
Man hat's gesagt, gesehen habe ich es nicht. Das kann ich nicht so ganz beurteilen, weil da habe ich eigentlich keinen Einblick bekommen. Mhm. Das wird da schon schön von dir ferngehalten. Also du wirst als Auslandstechniker vor Ort ganz schön in Watte gepackt.
Für uns in Baden-Württemberg, SWR1 Leute.
Jetzt mit Kerstin Wenzel. Mohammed war ein charmanter, weltoffener Syrer, als sie sich in ihn verliebte, ihn heiratete und später 4 Kinder mit ihm bekam. Doch unter dem Einfluss seines Bruders und radikaler Prediger wandelte sich Mohammed in einen Salafisten mit schlimmen Folgen.
Ja, das war sehr am Anfang sehr subtil. Ich meine, abgesehen davon, dass ich natürlich bei diesem ersten Mal, wo ich das Kopftuch nicht anziehen wollte, dann geprügelt wurde, also richtig wirklich zusammengeschlagen, dass ich nicht mehr kriechen konnte, dicke Blutergüsse im Gesicht hatte und dann eingeschlossen wurde eine Woche lang, bis das wieder verheilt war. Also ich konnte auch nicht zum Arzt gehen, sondern ich wurde einfach eingeschlossen. Als ich das dann angezogen habe, durfte ich in Begleitung, wohlgemerkt, rausgehen, durfte mit ihm zusammen einkaufen gehen und seinem Bruder. Ich war aber immer wie ein Gegenstand. Also ich war nachher nicht mehr seine Frau, sondern ich war ein Gegenstand. Ich wurde auch nicht ins Gespräch einbezogen. Es wurde sich auf Arabisch unterhalten. Ich lief daneben her wie so ein Hündchen. Es hat eigentlich nur noch eine Leine um den Hals gefehlt. Und ansonsten war ich Besitz. Ich war Sklavin, ich war nicht mehr ich selbst. Ich hatte keine Meinung mehr zu haben. Ich musste mich an bestimmte Regeln halten. Ich musste das Gebet lernen. Ich wurde auch geprügelt, wenn ich nicht betete. Ich musste die Gebetswaschung lernen. Dann ging es los mit dem rechten Fuß zuerst ins Bad, mit dem linken zuerst wieder raus. Bestimmte Sprüche aufsagen, Formeln aufsagen, wenn ich ins Bad gehe, wenn ich wieder rauskomme, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich schlafen gehe, bevor ich was esse, wenn ich niese. Es kamen immer mehr Sachen dazu, die ich auswendig lernen musste. Wenn ich es nicht gemacht habe, wurde ich entweder im besten Fall angeherrscht, wobei ich dann schon so weit war, dass das Anherrschen mich schon so zum Zusammenzucken brachte, weil ich einfach nur noch Todesangst hatte. Ich habe dann alles gemacht, was er wollte, nur damit es nicht noch schlimmer wird, weil ich nicht mehr die Kraft hatte, was dagegen zu machen. Es ist so, dass ich das bei vielen geschlagenen Frauen erlebe, dass sie irgendwann komplett resignieren. Am Anfang versuchen sie noch, sich zu wehren. Genauso ging es mir. Am Anfang habe ich versucht, mich zu wehren. Ich habe auch versucht, da rauszukommen. Ich habe versucht, um Hilfe zu schreien. Aber es wurde dann so schlimm, dass ich gemerkt habe, je mehr ich aufbegehre, umso schlimmer wird es, umso mehr Strafen bekomme ich, umso weniger Freiheiten habe ich. Also mache ich das, was er will, damit ich meine Ruhe habe. Und irgendwann hatte ich das so verinnerlicht, dass ich keine Schmerzen mehr hatte.
Gestatten Sie mir trotzdem die Frage, das war mitten in Deutschland.
Das war mitten
Sie
in Deutschland.
Sie waren zwar nur in Begleitung von Männern auf der Straße beim Einkaufen unterwegs, aber der Gedanke, dass Sie da jemanden um Hilfe rufen, dass Sie weglaufen und zur Polizei gehen, kam Ihnen nicht?
Wissen Sie, in Deutschland gilt die Unschuldsvermutung. Es ist so, dass solange wie Sie keine Zeugen benennen können, und es fand ja immer alles hinter verschlossener Türe statt, solange glaubt man Ihnen nicht, wenn Sie auch dreist blaue Flecken haben. Ich habe einmal die Polizei gerufen, da hat man mir dann gesagt, das können Sie ja gar nicht beweisen, was Sie da erzählen. Und das war's dann. Also es hilft nicht, es bringt nicht einen wirklich weiter, solange man nicht eindeutige Beweise hat, gilt immer die Unschuldsvermutung. Ich könnte gefallen sein, ich könnte mir das selber zugefügt haben, um ihm zu schaden und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass man hier ohne weiteres Recht bekommt.
Am Donnerstag hat Kerstin Wenzel in Leute ihre Leidensgeschichte erzählt. Ihr Mann Mohammed hatte sich der fundamentalistischen islamischen Szene angeschlossen. Er unterdrückte sie und ihre Kinder und hielt sie 8 Jahre in den Vereinigten Arabischen Emiraten fest. Das deutsche Konsulat half ihr nicht und eine Flucht gestaltete sich schwierig, weil sie auf keinen Fall ihre Kinder zurücklassen wollte, die Mohammed nicht aus den Augen ließ. Schließlich fand sie Hilfe im Internet.
Ja, es hat weitere 3 Jahre gedauert, bis ich dann jemanden gefunden habe, dem ich einfach vertrauen musste, weil es die letzte Chance war. Und er hat uns dann gesagt, was wir machen müssen, welche Papiere wir zur Seite schaffen müssen und so weiter und so fort. Das hat ganze 2 Wochen gedauert und dann war es vorbei. Wir sind ganz, ganz schnell raus. Die Kinder haben einfach vorgetäuscht, dass sie Prüfungen haben. Und daraufhin hat er dann keins mitgenommen.
Ihr Mann ist einfach mal zum Schneider gegangen.
Er war eine halbe Stunde beim Schneider.
Zeit oder so.
Nee, eine halbe Stunde genau.
Halbe Stunde.
Und der Mann hatte mir gesagt, wir brauchen genau eine Viertelstunde. Und es war dann eine halbe Stunde, dann haben wir gesagt, okay, wir wagen's. Es war eine Entscheidung auf Leben und Tod.
Die Flucht ist Ihnen gelungen, Sie sind glücklich in Deutschland gelandet und dann kam dann nochmal ein Schock. Obwohl Mohammed mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde, ist ihm die Einreise nach Deutschland gelungen. Man hat ihn dann erst ausfindig gemacht, als er sich Sozialhilfe holen wollte und ist dann verhaftet worden. Es kam zum Prozess. Weswegen ist er verurteilt worden?
Er ist
Also man hat, Sie konnten nachweisen, er hat uns verprügelt und
ja,
er hat uns
also
Gewalt
angetan. Ja, also wegen des Freiheitsentzugs der Schutzbefohlenen, also seiner Kinder, ist er dann verurteilt worden.
Er hat insgesamt 5 Jahre bekommen?
Ja.
Und inzwischen ist das Urteil, obwohl er dagegen angegangen ist, auch rechtskräftig?
Genau.
Haben Sie seitdem auch innerlich mehr Ruhe?
Es hat eine Weile gedauert, aber mittlerweile sind wir zur Ruhe gekommen, ja.
Sie haben aber trotzdem immer noch Angst. Nicht zuletzt zeigt sich das daran, dass Sie auch heute mit einer Begleitung, quasi mit einem Bodyguard angereist sind. Haben Sie Angst, dass er durch Kontakte mit seiner Familie oder durch Freunde Ihren Kindern vor allen Dingen noch was antun kann?
Nicht wirklich Angst. Angst kann man es eigentlich nicht nennen. Das sind Präventivmaßnahmen, um solchen Sachen eben vorzubeugen.
Ja. Sie haben ein Buch geschrieben unter dem Titel Abaya, meine Kinder bekommst du nicht. Viele Leute, die jetzt das Buch gelesen haben oder diese Sendung gehört haben, könnten denken, das kommt eben dabei raus, wenn man sich mit einem Moslem, mit einem Salafisten einlässt. Haben Sie ein Buch gegen den Salafismus geschrieben?
Ich habe weder ein Buch gegen den Salafismus geschrieben, noch ein Buch gegen den Islam. Natürlich möchte ich davor warnen, dass Frauen Männer heiraten, die aus einem völlig anderen Kulturkreis kommen. Das muss aber nicht der Islam sein. Es kann auch gut gehen. Und nicht alle Muslime sind schlechte Muslime, so wie nicht alle Christen auch schlechte Christen sind.
Aber Sie wollen Frauen ermutigen, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden
genau.
habe, sich eben nicht alles gefallen zu lassen, sich nicht zu schämen, sondern sich zu wehren.
Genau. Also Frauen, die Gewalt erfahren, ganz gleich von wem, sollten sich wehren und sollten sich nicht aufgeben. Dazu neigt man leider immer wieder, dass man dann zu schnell aufgibt.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Gibt es außerirdisches Leben? Wann fliegt der erste Mensch zum Mars? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Professor Jan Wörner. Er ist Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur ESA. Und das ist für ihn ein Traumberuf, wie er bei Wolfgang Heim in Leute erklärte.
Raumfahrt hat mich schon seit früher Kindheit begeistert. Also als ich 3 Jahre alt war, hat mein Vater mich auf den Arm genommen und hat in den Himmel gezeigt und hat gesagt, da oben fliegt Sputnik. Ich habe nichts gesehen, aber er hat mir das so eindringlich gesagt, dass ich sicher war, ich würde es sehen. Man konnte es ja gar nicht sehen. Und das hat mich dann immer begleitet, die ganzen Raumfahrtprojekte der Amerikaner, der Russen. Ich hatte zu Hause eine Mondkarte an der Wand, jede Landung wurde eingetragen. Trotzdem habe ich mich dann für das Bauingenieurwesen entschieden und wurde dann Präsident der TU Darmstadt aus der Position heraus und bekam dann tatsächlich einfach, wie der Zufall spielt, an einem Tag einen Anruf, ob ich denn Interesse hätte, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt als Vorstandsvorsitzender zu übernehmen. Und da habe ich ja gesagt und so ist das dann passiert.
Das haben Sie dann 8 Jahre gemacht. War, glaube ich, mit dem jetzigen Job insofern auch vergleichbar, weil auch dieses Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum viele verschiedene oder ein paar verschiedene Zentren hat, in denen jeweils ganz unterschiedliche Dinge passieren. Ja,
also als DLR haben wir Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit als Themen gehabt, verteilt über die ganze Bundesrepublik, auch hier in Stuttgart, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, überall verteilt über die ganze Bundesrepublik. 8.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter, als ich gegangen bin, als ich kam, waren wir knapp über 5.000, also ja, auch eine spannende Aufgabe.
Macht so eine Form von Dezentralisierung eigentlich Sinn?
Es macht Sinn, weil man die vielen Bundesländer dann hinter sich hat. Das ist der Positive. Aber es ist nicht eine Intention gewesen am Anfang, sondern die Intention war, die verschiedenen versprengten Einrichtungen in Deutschland zusammenzuführen, die sich mit den Themen Luft- und Raumfahrt beschäftigen. Und dadurch ist dieses DLR entstanden als eine Konstruktion, die sich aber sehr bewährt hat.
Luft- und Raumfahrt ist ja nicht nur ein spannendes Thema, sondern immer oder war zumindest immer auch ein umstrittenes Thema. Es gab eine Zeit lang auch die Diskussion darüber, muss man so unfassbar viel Geld ausgeben für so eine Geschichte. Wie ist da aus Ihrer Sicht der Stand heute?
Wenn Sie nur einfach nehmen, Sachen, die uns im täglichen Leben vorwärts bringen, die Navigationssysteme, die wir ja mittlerweile als Selbstverständlichkeit haben, ohne Raumfahrt gäbe es die nicht. Die Wetternachrichten, die Klimawandelbeobachtung, die Kommunikation weltweit, also als die ersten Kommunikationssatelliten Anfang der 60er Jahre entstanden, da waren wir verblüfft, dass man Nachrichten aus den USA direkt im Fernseher sehen konnte.
Gleichwohl denke ich, dass natürlich die Finanzierung großer und teurer Projekte immer auf dem Prüfstand stehen, weil die jeweiligen Regierungen ja auch vor ihren Wählern verantworten müssen, warum sie Geld geben.
Aber genau da setze ich an. Als jetzt Rosetta viele auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko gelandet ist, haben wir ganz viele E-Mails bekommen von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern. Und eine fand ich besonders schön, viele im selben Tenor, aber eine hat gesagt, ich bin stolz, dass ich mit meinem Steuergeld dazu beitragen konnte, dass diese Mission stattfand. Also solche Aussagen von Steuerzahlern gibt es ganz viele.
Jan Wörner noch einmal. Der war als Kind schon vom Weltall fasziniert und träumt jetzt davon, dass der erste Mensch zum Mars fliegt. Dazu erklärte er bei Wolfgang Heimen, Leute, sollte zunächst einmal eine internationale Mondstation errichtet werden.
Auf jeden Fall kann man auf dem Mond vieles ausprobieren, was man auf dem Mars dann sicherlich braucht. Denn wenn man zum Mars fliegt, sollte man nicht zum Mars fliegen, wie das die Amerikaner zum Mond gemacht haben, kurz hinfliegen und wieder zurückfliegen, sondern es macht einfach Sinn, dann auch länger dort zu bleiben. Das heißt, mit den Ressourcen, die man auf dem Mars hat, auch umzugehen. Und das kann man besonders gut auch auf dem Mond üben.
Ja, der Zeitplan für einen Marsflug wäre halbes Jahr hin, halbes Jahr zurück und wie lange oben bleiben? Ja,
durch die unterschiedlichen Umlaufzeiten von Mars und Erde um die Sonne wird man als gesamte Reisezeit etwa 2 Jahre einplanen müssen. Das ist schon 1,5 bis 2 Jahre. Das ist schon sehr lang und dafür haben wir auch derzeit keine Konzepte, wie man in so einer weiten Entfernung zum Beispiel mit Krankheiten umgeht. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen eine einfache Blinddarmentzündung. Was machen Sie dann selber?
Wenn nichts anderes übrig bleibt.
Also, und das ist nämlich anders, als wenn man zum Mond fliegt. Dann dauert eine Hin- und Rückreise, wie man bei Apollo 13 gesehen hat, eine Woche. Dann ist man wieder da.
Das kann aber bei einer akuten Blinddarmentzündung auch ein bisschen lang sein.
Naja, man fährt ja nicht los mit der Blinddarmentzündung. Die kriegt man erst während der Zeit. Okay. Aber zum Mars wäre das etwas anders. Und andere Krankheiten wollen wir das gar nicht aussprechen. Also, da müssen wir Lösungen finden.
Aber Mars bedeutet eine komplett lebensfeindliche Umwelt mit einer in jedem Fall tödlichen Strahlung.
Wir können Strahlung abschirmen. Die Erde hat den Van Allen-Gürtel um die Erde, der die Strahlung abhält. Natürlich müssen wir auch etwas gegen die Strahlung machen. Also ich glaube nicht an einen raschen Flug zum Mars, weil das einfach von den Herausforderungen zu groß ist.
Ansonsten die komplette Infrastruktur mitzunehmen, ist das überhaupt, oder wer, im Konjunktiv müssen wir ja sprechen, ist das überhaupt mit einem Flug machbar?
Wäre auch unvernünftig. Und man würde mehrere Flüge brauchen, alleine auch, um wieder eine Rakete zu haben, mit der man wieder zurückkommt. Denn ein One-Way-Trip zum Mars macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn.
One-Way-Trip bedeutet, und da gibt es, glaube ich, eine Warteliste mit 1000 Namen drauf, dass Menschen bereit sind, sich zum Mars fliegen zu lassen, um dann da oben auch zu bleiben und zu sterben.
Und das ist aus meiner Sicht aus ethischen Gründen überhaupt nicht akzeptabel, zuzuschauen, wie die Menschen dann sterben müssten. Sie müssten sterben, keine Hilfe, keine Möglichkeit. Also das halte ich für absolut unvertretbar.
Das heißt, auch in die Zukunft gedacht, aus ethischen Gründen werden wir nicht mit bemannten Raumflügen auch unser Sonnensystem verlassen können.
Da bin ich mir nicht so sicher. Wenn Sie mal richtig lange in die Zukunft gucken, in 3 Milliarden Jahren wird es hier sowieso ungemütlich. Wenn es dann noch Menschen geben sollte, da spricht nicht viel dafür, dann werden die vermutlich versuchen, die Erde zu verlassen, um ganz woanders für immer zu leben.
Sie glauben, dass man in 3 Milliarden Jahren die Gesetze von Raum und Zeit aufheben kann?
Ich glaube, dass man, wenn der Mensch dann noch lebt, die Erde verlassen muss, weil es hier ungemütlich wird. Die Sonne wird zu heiß. Ja, man kann eine Zeit lang noch auf den Mars gehen. Ja. Aber dann wird man weiter sich bewegen müssen, ohne Rückkehr.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Eins gehört.